die Mitwirkenden von heute Abend. Das ist Egon Ammann, Claire Eichenranz, Hubert Witz, Ben-Yitzhak Feinstein, Maya Wicki und Matthias von Baustner. Egon Ammann wird heute Abend die Moderation übernehmen. Er wird auch kurz die Mitwirkenden genauer vorstellen. Ich übergebe gern das Wort und wünsche allen einen wunderbaren Abend mit und für Leiser Eichenrand.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Zuerst erlauben Sie mir einen Dank abzustatten an meine Vorrednerin, Frau von Lanten, hier vom Literaturhaus. Sie hat diesen Abend sehr umsichtig vorbereitet. Wir sind Ihnen alle sehr dankbar dafür, denn einige der Protagonisten sind nicht in Zürich, kommen aus Leipzig oder aus Berlin. Und das ist dann immer etwas schwierig, die zusammenzubringen. Ich danke auch Omanut, wenn jemand von Omanut hier ist, für das Mailing, das sie gemacht haben und den Hinweis auf den heutigen Abend. Am Vorabend seines 100. Geburtstags wollen wir Leiser Eichenrand feiern, mit ihm und für ihn. Sein Weg aus Polen war ein sehr beschwerlicher. Die Ereignisse des vorigen Jahrhunderts, Sie kennen sie alle, ich brauche es nicht anzusprechen, haben ihm und anderen genügend Steine in den Weg gelegt. Er kam dann in die Schweiz, lebte hier unter uns, mit uns. Er war, ich habe ihn persönlich gekannt und war über diese Bekanntschaft sehr glücklich. Wir haben immer über Dichtung gesprochen, er war ein Beseelter. Gerade in der Dichtung fand er offenbar die Menschenwürde, um die es zu kämpfen galt. Die Dichtung stand für ihn, für den Menschen. Und die Gespräche drehten sich immer um Dichtung, um Literatur. Und wir haben auch Zeiten miteinander erlebt oder wir haben Erlebnisse miteinander gehabt, die sehr lustig waren. Ich denke nur an eine Begegnung mit Rudolf Jakob Humm, der ja gleich hier oben im Haus am Raben mit seiner Frau gewohnt hat und der für viele Emigranten, die in den späten 40er, 50er Jahren in die Schweiz kamen, so etwas wie ein Hafen gewesen ist. Sie können sich nur vorstellen, ich hatte einmal, da war ich Junggeselle, und da habe ich Eichenrand und Humms zu mir eingeladen und ich dachte, ja, ich mache einen Fisch, das ist erstens einfach, zweitens konveniert es, es stößt nicht an. Und da hätten sie den Aufruhr von Rudolf Jakob Humm sehen sollen. Er sagte, was, Fisch? Ich? Nein. Und dann musste ich Spaghetti machen und wir anderen haben Fisch gegessen. Und Leiser hat das sehr wunderbar souverän alles so entgegengenommen. Er war überhaupt jemand, der präsent war in unserem städtischen Leben, in unserem literarischen Leben hier. Sehr bescheiden, hat sich nie aufgedrängt, aber er war immer da. Und das Verrückte war, alle wussten, er ist ein großer Dichter. Und kaum jemand, der des Hebräischen nicht mächtig war, konnte ihn lesen. Denn seine Gedichte auf Jiddisch waren natürlich mit dem hebräischen Alphabet geschrieben. Und so war er lange Zeit ein Geheimtipp. Er wurde zum Mystiker stilisiert, was er auch vielleicht gewesen ist, jetzt nicht in einem sehr abstrakten Sinn, aber trotzdem, er war der Mystik doch sehr verbunden, mindestens in den letzten Jahren. Aber alle haben ihn immer sehr als Gesprächspartner bewundert und gerne mit ihm gesprochen. Ich will mich nicht lange darüber aushalten, denn im Zentrum des heutigen Abends steht ja seine Dichtung. Vielleicht nur so viel. Alle seine Bücher sind in Israel erschienen. Übersetzungen gab es leider ganz wenige. Eine Sache auch während des Bücherschiffs, das war eine Institution hier in Zürich, hatte ich einen Band bei Suhrkamp vorbereitet, Literatur aus der Schweiz, eine Anthologie, und darin konnte ich zwei, drei Gedichte von Leiser in Abstimmung mit ihm veröffentlichen. Die Vernissage zu dieser Anthologie fand auf einem Schiff statt, in der Limmat, und es ist mir noch sehr deutlich, wie wir da, wie er die Gedichte auch vortrug, und dann sagt jemand, ja, wir haben einen großen Gott. Und ja, das ist mir im Zusammenhang mit dieser Vernissage sehr deutlich bis heute geblieben, wie er da saß, still, er hatte seine Pfeife im Anschlag, und das war sehr eindrucksvoll. 1976, das war eine Zeitungsmeldung, hat er den großen Yitzhak-Mangel-Preis bekommen, eine Nobilitierung innerhalb der jiddischen Literatur, kommt einem Nobelpreis gleich, und bei uns waren einfach kurze, knappe Zeitungsmeldungen, Yitzhak-Mangel-Preis verliehen an Leiser Eichenrand. Aber Übersetzungen seines Werks gab es nicht. Warum das? Er war sehr pingelig. Ich habe öfter mit ihm gerungen, immer als Verleger, nicht Übersetzer natürlich. Ich habe öfters mit ihm gerungen, weil ich unbedingt wollte, dass wir etwas machen. Ich habe in ihm, obschon ich ja auch des Hebräischen damals nicht mächtig war, habe ich in ihm wirklich einen Dichter gesehen. Und ich wollte, dass diese Gedichte auf Deutsch kämen. Und wir haben verschiedene Versuche unternommen mit verschiedenen Übersetzern, und immer kamen Einwände von ihm. Er war absolut strikt der Sprache verpflichtet, der Genauigkeit der Sprache, und was den Bildern, was seiner Atmosphäre, seine Sensibilität nicht entsprach, hat er abgelehnt. So kam es eigentlich nie zu einer Übersetzung, außer dass ich ihm versprochen habe, und das hat mich einige Jahre, ist mir das hinterhergegangen und hat mich geplagt, wie man sagt, dass ich ihm versprochen habe, wir werden aber bestimmt eine Übersetzung machen. Das konnte ich dann 2006 mit dem wunderschönen Band aus der Tiefe, übersetzt von Hubert Witt, zu ihm komme ich noch, konnte ich das dann einlösen. Und dem Band war in der Rezeption in Deutschland, auch in der Schweiz, Erfolg beschieden. Somit war Leiser Eichenrand eigentlich dort angekommen, wo man ihn im Westen lesen konnte und wo man seine hohe Karätigkeit nachlesen konnte. Für mich ist dieses De Profundis, dieses aus der Tiefe, eine der großen Menschheitsdichtungen, die tatsächlich Bestand hat in sich selbst, nicht nur wegen des Schmerzes, der daraus auch zum Ausdruck kommt, sondern im Grunde genommen, weil etwas anderes mitspielt, etwas Höheres, nämlich die dichterische Kraft eines besonderen Menschen. Ja, dieses Mima Makim aus der Tiefe, das ist ja noch in wenigen Exemplaren vorhanden. Wer es kaufen will, es ist in eigentlich drei Sprachen, liegt es auf hier auf dem Büchertisch. Es ist das Jiddische in hebräischen Buchstaben, die Transkription und die Übersetzung von Herrn Hubert Witt. So viel zu Leiser Eichenrand. Ich muss mich kurz halten und will mich auch kurz halten, denn die Dichtung braucht ihren Platz. Ich sage Ihnen kurz den Ablauf des Abends. Wir haben zuerst Frau Claire Eichenrand, das ist toll, dass du da bist, das darf ich so sagen, dass du die jiddischen Gedichte lesen wirst, zusammen mit Matthias von Bausnen, der das dann deutsch liest. Wir haben Frau Maya Vicky hier. Sie ist Psychotherapeutin, Philosophin und sie hat 1986 einen beachtenswerten Aufsatz im Dagimaki, das war damals noch etwas literarischer als heute. Und nicht so zufällig hat sie einen wunderschönen Aufsatz ein Jahr nach dem Tod von Leiser zu Claire Eichenrand und dem dichterischen Werk von Leiser publiziert. Ein toller Text, wie ich finde. Ich habe ihn wieder gelesen und ich freue mich besonders auf das, was sie uns vortragen will zu den Dichtungen von Leiser Eichenrand. Sie ist Autorin auch und das letzte Buch, das erschienen ist, Kreative Vernunft, ist in der Edition 8 hier in Zürich 2010 erschienen und wird im Buchhandel lieferbar sein. Dann ist Herr Ben Itzhak Feinstein bei uns. Er ist, würde ich jetzt mal so sagen, Kantor, könnte ein Kantor sein, ist Kantor, er singt jiddische Lieder, hat sich damit einen Namen gemacht. Nun ist das nicht einfach eine Marotte von ihm, ein Spörri aus Bern, wo die Spörris so mehr oder weniger zu Hause sind und singt jetzt jiddische Lieder, sondern er hat einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund, wenn es interessiert, können Sie in einem Buch nachlesen, das er geschrieben hat, Perlen für Messia, die Goldstein-Hufschmidt-Saga über seine Familie. Und auch dieses Buch ist sehr berührend, der Weg von Herrn Spörri oder von Herrn Feinstein. Führt von Rumänien hierher zu uns, nach Basel. Er lebt in Basel. Er war dort Spitalseelsorger. Und man sagt, wenn er in ein Krankenzimmer kam, dann fragte er den Patienten, wollen wir beten oder soll ich etwas singen? Wir freuen uns auf den Gesang von Herrn Feinstein. Das würde sicher auch Leiser Eichenrand freuen. Matthias von Bautzen muss ich noch nachtragen. Er ist am Open House Zürich engagiert und er hat im Wesentlichen die Zürcher Festwochen organisiert und andere Dinge. Er ist aber auch als Rezitator tätig und ich bin sicher, dass er hier mit seiner Sensibilität der Dichtung von Leiser Eichenrand entsprechen wird. Zusammen mit Frau Claire Eichenrand liest er dann den deutschen Part, dann Hubert Witt, und das ist nun der große Glücksfall für uns alle. Ich habe in Hubert Witt einen Übersetzer gefunden, der der dichterischen Kraft unseres Dichters nahe auf der Spur ist. Und er ist da kein Anfänger, er hat in der DDR, er kommt aus Leipzig, in der DDR sehr früh im Reklamverlag eine Anthologie herausgegeben, Der Fiedler im Ghetto. Und diese Anthologie, die habe ich mir damals auch gekauft, noch zu DDR-Zeiten. Das war für mich ein wichtiger Baustein, den ich konnte. Darin doch einige wichtige jiddische Autoren, die sonst in keinen Übersetzungen zugänglich waren, konnte ich kennenlernen. Herr Witt, ich muss einfach sagen, er hat das Eichenrand großartig übersetzt. Es ist wirklich adäquat und wenn, das werden Sie selber gleich hören, wenn Sie diese Gedichte in deutscher Sprache hören, er ist wirklich nahe, ganz nahe dabei, so wie es überhaupt geht für einen Übersetzer. Er hat für Ammann damals noch den anderen großen Dichter übersetzt, Abraham Sutzkever, und das war für mich auch natürlich ein Höhepunkt meiner Verlagsarbeit, dass wir das Wilner Ghetto, das ist ein Bericht, Wilner Ghetto von 1941 bis 1944, ohne literarische Ambition, ein nackter Bericht von Abraham Sutzkever und dann aber einen Querschnitt durch die Dichtung dieses großartigen Altmeisters der jiddischen Dichtung hat er auch übersetzt, Gesänge vom Meer des Todes, eine Anthologie gewissermaßen des Werkes von den Anfängen, sehr frühen Anfängen bis in die fast letzten Jahre von Herrn Sutzkever. Weiter hat er übersetzt Rachel Zelinsky, die in den USA gelebt hat, eine ebenfalls großartige jiddische Autorin. Und da hat er ebenfalls eine Art Anthologie, Gedichte von 1928 bis 1991 übertragen und hat diese bei 2001 in dem Verlag herausgegeben. Ich möchte noch anführen, das Schöne für uns beide, denke ich, für Herrn Witt und für mich, ist, dass Leiser im selben Verlag mit Abraham Sutzkever da ist. Die beiden waren befreundet, obschon der eine doch wesentlich älter war als der andere, aber sie waren befreundet. Sie haben für die jiddische Sprache gestritten, sie haben sie hochgehalten, und wenn die Frage auftaucht, ist das Jiddische ein Auslaufmodell? Ich glaube, gerade diese beiden, und vor allem mit der Goldenen Kate, das ist die Zeitschrift gewesen von Sutzkever, die er über Jahrzehnte selber herausgegeben hat und international Verbreitung fand, und eben auch mit unserem Freund Leiser Eichenrand, die haben eine Bastion geschlagen für die jiddische Dichtung. Wie ich höre aus USA, gibt es wieder zahlreiche jüngere oder junge Autoren, die heute jiddisch schreiben, aus Israel, dass jiddisch wieder geschrieben wird. Wir freuen uns, und diese Sprache ist keineswegs ein Auslaufmodell. So, und abschließend muss ich doch jetzt noch, den Dank habe ich schon ausgesprochen zum Vornherein, muss ich doch noch sagen, wir werden am Schluss ein Tondokument hören von Leiser, wo er eine eigene Übersetzung eines französischen Textes von Jean Genet ins Jiddische liest. Ein ganz seltenes Dokument, und darauf freue ich mich auch, denn seine Stimme hat einen wunderbaren Klang, eine wunderbare Melodie. Frau Wicke hat über dem Aufsatz, den sie damals 1986 im Tagimagi geschrieben hat, hat sie eine Aussage, einen Vers von Leiser gesetzt. Lyrik ist etwas vom Anständigsten, was diese Welt noch zu bieten hat. Und das ist eine Aussage, die wir, hoffe ich, alle unterschreiben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend im Ablauf, wie ich es Ihnen geschildert habe. Ich danke Ihnen.
Verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Claire, liebe David und liebe Rafi, ihr seid auch hier. Leiser Eichenrand zu ehren ist, wie Herr Ammann schon sagte, ein Neubeleben seines wachen Geistes, der in der Erinnerung wie in seinem großen lyrischen Werk ein Fortbestehen hat. Bedeutet tatsächlich die Fortsetzung des Gesprächs mit ihm. Er liebte das Gespräch, und für viele, die sich heute zusammenfinden, blieb er, der, wie wir schon wissen, am 12. November 1985 für immer seine Augen schloss, mit seinem fragenden und nachdenklichen, manchmal sprühenden Blick präsent. Er ist gewissermaßen wirklich hier unter uns, nun 100 Jahre alt. Für den Dasein und Wegsein, früher sein, heute sein, noch nicht sein, sich stets vereinten. Willst in Jorn und Teg die Spiegeln uralte? Willst du in Jahren und Tagen uralten Spiegeln, nur noch die Maske spiegeln von Kind und Kreis? Und lebenslang wie nackte, kalte Sterne dich blindlings drehen im eigenen blinden Kreis? Die Frage, die Leise seinem eigenen verborgenen Du stellte, beantwortete er im Lauf seines Lebenswerks. Sich blindlings drehen im eigenen blinden Kreis, das wollte er nicht, doch er fühlte sich im Kreis gefangen. Wie konnte er daraus austreten, ohne das Fallen und Stürzen zu fürchten? Er brauchte Jahre des Verharrens in diesem finstern Kreis, bis er es wagen konnte, ihn zu verlassen, im Wissen, sich selber zu tragen. Aber was bedeuteten diese langen Jahre? Wie wurde er frei? Das ist die Grundfrage, die ich in der Auseinandersetzung mit Leises Werk zu klären versuchte. Es wird sich zeigen, wie ihm die Zustimmung gelingen konnte, aber immer im Nichtwissen des Gelingens. Trauer und Klage hatten Leise über Jahrzehnte in Bann gehalten. Trauer und Klage. Ob dem Tod der geliebten Schwester Edgar, der Elternschwester, deren Kinder, seiner Mutter, ungezählter Menschen aus dem Umkreis, von dem Blin und Kurufer aufgewachsen war, von Warschau, womit ihn Freundschaften verbanden, von Lublin, dem polnischen Jerusalem, wie die Stadt in Sichtweise zu den Dörfern der Kindheit einmal benannt worden war. Hunderttausende von Kindern, Jungen und Alten, Erwachsenen waren allein aus dieser Gegend zusammengetrieben und abtransportiert, dem Hunger ausgesetzt, getötet worden. In Majdanek am Rand von Lublin, in Sobibor, Belzec, Auschwitz, Treblinka. In diesen Orten des Grauens in nächster Nähe zu jenen des Lebens, des vorherigen Lebens, aus denen das Leben ausgelöscht worden war. Wer rechtzeitig hatte fliehen können, wie Leise, der 1937 mit 26 Jahren nach Paris zu seinem Bruder gelangt war, der konnte nie mehr frei werden von Gefühlen von Schuld. Unterlassen zu haben, auch die nächsten Liebsten gerettet zu haben. Exil war unlösbar überschattet von den Schatten des Todes in dieser gebrandmarkten Heimat, die mit der Flucht nicht leichter oder lichter werden wollten, die anhafteten, da gab es kein Entrinnen. Seufzer und Klagen, die sich auf immer neue Weise wiederholten, geben tiefste Trostlosigkeit wieder. In so viel Getreue, wer soll uns vergehen? Unermessliche Trauer, wer soll uns verzeihen? Nichts rührt sich mehr unter ihrem Schritt. Wie ein schwarzer Fluss liegt die Erde ohne Leben. Geht jetzt in eurer Mitte Jesus mit? Jesus war in Leises inneren Bildern, auch er mit dem Davidstern auf der Brust, derjenige unter den Opfern, der im Leiden vorausgegangen war und der die Späteren begleitete wie seine Kinder, Kind um Kind. Er nimmt es weich auf seine Hand, nimmt es weich in seinen Arm, aber ohne Trost. Sie ist überhaupt Trost. War Erlösung von Leiden durch Leiden denkbar? Was war der Sinn der Geschichte, fragte er sich. Wozu taugte Erinnerung? Kalter Spiegel, graue Schatten der Nacht, Erinnerung. In einem der Klagelieder hielt er fest, mit der tiefsten Resignation, in Vergessenheit fällt Gott, Mensch und Kind. Vor 2000 Jahren und weiter, weiter, bis in seine Zeit, bis in unsere Zeit. Fehlt den Toten die Ruhe, fehlt den Lebenden Brot. Adonai, in deinem Schweigen zu ruhen, ist tiefer als im Tod. Doch mit den Jahren stellte sich für Leiser immer dringlicher die Frage, wie er das beklemmende Rätsel des zugleich von lange zurück und jetzt im menschlichen Leiden lösen konnte, von Zeitlosigkeit und Lebenszeit, von Geschichte und Augenblick, wie er mit der Untrennbarkeit von Leben und Tod und sich stets erneuerndem Leben, von lähmendem Elend und von heftigem Verlangen zu leben, schuldlos zurechtkommen konnte, auch mit dem Zwiespalt seines Einsamseins in nächster Nähe geliebter Menschen, seiner Frau, der zwei Söhne, die er aus dem Jammer nicht zu lösen vermochte, seinem Jammer. Ein Hungergefühl beherrschte ihn. Fehlt den Lebenden Brot, fehlt den Toten die Ruhe. Ein Hungergefühl, aus dem er sich zu befreien suchte, in dem er sich aber wie gefangen fühlte. Es gab keine Sättigung, keinen inneren Frieden. Die Sehnsucht nach Frieden war die Suche nach Brot, das ihm fehlte. Ja, wie kam Leiser mit den Widersprüchen zurecht, die das große Rätsel der ungleich begrenzten und zugleich endlosen Lebenszeit beinahe zum Bersten bringt? Oft stellte er sich die Frage, diese unergründlichen Kräfte, Gott, die Engel, die er trotz Qual und Finsternis nicht aus dem Glauben tilgte, sie rief er über Jahre an, seit der Flucht aus Polen durch das versehrte Europa nach Paris, vom Arbeitslager Rufieux quer durch Vichy, Frankreich in die Schweiz, von der Grenze bei Genf nach Zürich, von Zürich nach Israel, zurück in die Schweiz, für kurze Zeit nach Südamerika, zurück in die Schweiz, hier mit der neuen Familie zur Seite und immer auf der Suche. Ein Notschrei. Ein Gebet. Ich hoffe, dass ihr mich im Leide hört, ihr finstern Engel, all der tiefen Not. Denn euer Geist, der ständig nur zerstört, auf dunklen Flügeln bringt er uns den Tod. Doch unser Werden, das doch ewig währt, bleibt gleichsam lächelnd unser Aufgebot. Das Werden ein Aufgebot. Tja, war dies die Ahnung oder Erkenntnis, vielleicht die Schlüsselerkenntnis für Leiser? Deutlich wird, dass er das Aufgebot, unser Aufgebot, das uns mit dem Werden in der Wiege beigelegt wurde, gleichsam lächelnd, dass er es mit dem Glauben an einen Sinn verknüpfen konnte, der jedem Leben inne ist, überhaupt mit dem Glauben. Auch wenn er die religiösen Regeln und Gebote nicht als zwingend erachtete, war er zutiefst gläubig geblieben, wie sein Vater es gewesen war. In unseren Klagen wird Job immer geboren. Unser Gebet aber stößt auf Gottes versteinerte Ruhe. Zögernd begann Leiser, die von Job gegen Gott gerichtete mordisch-heure Trübsinn und Hader in Frage zu stellen. Er war im Zweifel, ob er dies dürfe, und ebenso war er im Zweifel, ob er sich damit nicht einer Illusion hingebe. War dieses Aufgebot, wie es in ihm zu wirken begann, ein so großes Wagnis, das er allein und ungesichert auf sich nahm? Doch er wollte dem nicht endenden Leiden die Stirn bieten, dem Leiden, das er im Wissen um das Leiden der nächsten anderen nicht von sich lösen konnte, trotz dem Zweifel, trotz des bitteren Mangels eines Wegs in die Erlösung, trotz Gottes versteinerter Ruhe. Er wollte um die Erkenntnis kämpfen, dass es sich lohnt, Mensch zu sein und zu leben, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben in den Widersprüchen des über Generationen eingepflanzten Begehrens zu leben, das Lebenskraft und zugleich Ursache qualvolle Strafen ist. Jedes Aufmerken der Sinne stand für ihn in Verbindung zum wachen Geist, über den der Mensch verfügt, zugleich dem heißen Odem seiner stummen Macht ausgesetzt, dem finstern, unbekannten göttlicher Macht. Dein Trübsinn, Job, der will Gott ereilen, auch wenn er finster unsere Stirn umhüllt. Die Arme reckst du auf wie Feuersäulen, das Aug vom salzigen Tränenmeer gefüllt. Zünde die Sinne an im wachen Geist, lass hängen stumm die Waage Tag und Nacht. Begreif, solang ein Mensch auf unserer Erde wacht, ist er ein Abglanz nur, der um uns kreist, der heiße Odem seiner stummen Macht, nichts, was den Weg in die Erlösung weist. Doch zünde die Sinne an in wachem Geist. Das Aufgebot war ein existenzphilosophisches. Es forderte leise zum Denken heraus. Das Denken schloss sein Empfinden ein, vielleicht entgegen der Religion, wenngleich nicht entgegen dem Glauben. Er wollte es wagen, er wollte sich ihm stellen. Und er wählte als Form, in der er diesem seinem Aufgebot gerecht werden wollte, die Sprache seiner Herkunft, Jiddisch, im Klang und Rhythmus der Lyrik. Darauf bezog sich ein großer Teil unserer Gespräche, als ich ihn Anfang der 80er Jahre kennenlernte. Ja, und wie Herr Ammann schon sagte, damit befasste ich mich auch, als ich ein Jahr nach seinem Tod erstmals näher auf sein Werk einging. Lyrik war für ihn, wie auch schon gesagt wurde, etwas vom Anständigsten, was diese Welt noch zu bieten hat. Tatsächlich mochte für ihn, vielleicht als Fortsetzung der europäischen Aufklärung, gelten, dass Lyrik nicht länger einer wissenschaftlichen Bewertung noch einem ästhetischen Register ausgesetzt war. Lyrik, Dichtkunst, war für ihn ohne Zweifel sprachliche Mimesis der Seele. Das dichterische Übersetzen der inneren Sprache des Menschen geht in meanderhaften Prozessen voran. Es gilt, die Schulsprache, Lehrsprache, Lautsprechersprache zu verlassen. Es gilt, die Sprache mit dem Eigennamen zu suchen und sie anzunehmen, wenn sie sich öffnet. Ein Gedicht schreiben heißt, den Intellekt zum Spiel verkehren, die Logik in Farbe klären, die Körperlaute in Klang, Grammatik stimmen, den Pulsrhythmus in Worte kleiden, heißt der Lyra der Seele lauschen, heißt Ton für Ton dem Atem folgend in Worte übersetzen, schlicht und knapp, hämmernd und klagend, sehnsüchtig rufend. Ein Gedicht schreiben heißt vielleicht auch, die Alltagssprache als Werkkleid befragen, trotz verbrauchter Regeln und Sätze den Kern der Naht erproben, Stich für Stich und, wenn sie hält, die Strophe schließen. Ein Gedicht schreiben heißt noch viel mehr, heißt ein Destillat schaffen von Leben und Sprache, von Traum und Sprache, von Geschlecht und Sprache, von Lehre und Sprache, von Zeit und Sprache, von Unaussprechbarem und Sprache, von Ich und Du und Sprache, alles, was sich in leises Gedichten widerspiegelt. Was sollte für ihn damit erreicht werden? Was strebte er an? Er wollte seinem Aufgebot genügen. Mit der Schneiderarbeit konnte er einen Teil der Alltagsaufgaben lösen. Mit dem Schreiben seiner Gedichte gelangte er weit über den Alltag hinaus. Hilde Domin hatte 1968 erklärt, Lyrik sei Einladung zur einfachsten und schwierigsten aller Begegnungen. Zur Begegnung mit uns selbst. Ja, eine einfachste Begegnung ist es kaum. Zu den schwierigsten, zu den wichtigsten gehört sie ohne Zweifel. So war es für Leiser. Die Sprache, deren der Mensch bedarf, um der Einladung zu folgen, ist in Konserven gespeichert. Sie ist nicht jene des Umlaufs, nicht jene des Marktes, auch nicht jene der Akademie. Und daher schrieb er nicht in deutscher und nicht in polnischer Sprache, sondern in der Sprache seiner verstummten Schwester. Wie und wo anders hätte er die Worte finden können, die seiner bedrückenden und verlangenden Sehnsucht genügt hätte? Wo anders als in dieser aus Europa getilgten Sprache, in diesem, jetzt zitiere ich Günther Anders, respektive Günther Stern, in diesem verwüsteten Land der Sprache Europa, wo Sätze ragen kahl und abgelaubt, dass nichts in ihren Ästen, Redensarten stehen schräg im Raum, die Wurzeln in der Luft und Worte, wo du hintrittst, angeschlagen, eingebeugt. Aus seiner Sprachelegie von 1945. Damals, als Günther Anders, Günther Stern, der Trauer über die versenkte Sprache Ausdruck gab, auch er ein Emigrant quer durch Europa, über Europa hinaus, da lebte Leiser schon als Flüchtling in der Schweiz. Und Jiddisch war nicht zur kahlen, abgelaubten Sprache geworden. Sie hatte nicht der Aufhetzung und Propaganda gedient. Jiddisch war die Sprache der Machtlosen, die er als Erbschaft in sich trug, wie seinen eigenen Atem. Und so setzte er sie fort in gleichen Zeichen und Klängen, wie in dem Lied in Gurów in Warschau. Das Tempo der Sprache, die Schwingungen und Farben blieben gleich. Für Leiser wurde das Wort, das er festhielt, zum Kleid des Verborgenen, das zum Erscheinen drängte. Er suchte, ein möglichst maßgerechtes Kleid zu finden. Ein vollkommenes war selten. Und so ging es weiter, im Zusammenfügen der Worte, der Sätze, der Zeilen. Und wer die Gedichte liest, in der Abfolge, in der sie entstanden, kann nachvollziehen, wieder suchen und messen, das Nähen und Bügeln, das Festigen und Ruhen lassen und Aufrichten geschah. Das Werden der Gedichte, das Werden als Aufgebot. Ja, zunehmend wurden die Gedichte für Leiser zu sichern Sprachgeflechten, an welche er sich stützte. Und so geschah es, dass er Staunen zu sich selber fand, zu seinem Geist, dem wilden Flammenreiter, dem stolzen, treuen Lichtbegleiter. In diesen Augenblicken ermöglichte ihm, das Gedicht zu verdichten, was seine Sprache im Innersten barg. Worte waren kein Flickwerk mehr, kein ungenügendes Material. Sie flochten sich aneinander, wuchsen ineinander und boten Halt. Das einsame Ich war aus dem blinden Kreis heraus, in dem es sich blindlings gedreht hatte. Es war mit sich selber vereint und versöhnt.
Unter deine weiße Stirn, streck mir deine weiße Hand aus deinem bleichen Sternenhimmel entgegen. Meine Worte sind Tränen, die in deiner Hand ruhen möchten. Das Funkeln deiner Sterne erlischt in meinem Keller düsteren Blick, und ich habe keine Möglichkeit, es dir wiederzuspiegeln. Dennoch will ich dir, getreuem Gott, alles anvertrauen, was ich habe, denn in mir drin brennt's wie Feuer, so wie die ganze Welt im Feuer versinkt. Nur in Kellerlöchern weint die mörderische Ruhe, und oft treibt's mich in die Höhe über die Dächer, und dann rufe ich: Wo bist du, wo? Gespenstische Wesen jagen mich durch Höfe, über Treppen. Dann hänge ich eine geplatzte, eine zersprungene Seite, und ich rufe zu dir: Streck mir deine weiße Hand aus deinem bleichen Sternenhimmel entgegen. Meine Worte sind Tränen, die in deiner Hand ruhen möchten. Avrom Sutzkever, 1941 im Ghetto von Vilna.
Unter deine weiße Stirn streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen Wellen ruhen in dein Hand. Seh, es dunkelt, sähe Finken in mein Keller dicken Blick, und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott getreue dir vertreuen mein Vermeck, weil es brennt in mir auf Feier und in Feier meine Tag. Nur in Kellern und Lächer wohnt die mörderische Ruhe. Läuf ich her, und ich such, wo bist du, wo? Läuf ich her über Dächer und ich such, wo bist du, wo? Nehmen Jorgen mich, schöne Trepp und häufen mit Geweu. Häng ich angeplatzte Strune und ich sing zu dir Asoi. Unter deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand, meine seinen Tränen Wellen ruhen in dein Hand. Meine Werte, seinen Tränen Wellen ruhen in dein
Gehabt hab ich ein Heim. Einst hatte ich ein Heim. Ein bescheidenes Anwesen, wie bei armen Leuten. Aber ich war damit verbunden, wie der Baum mit der Wurzel. Dann sind sie gekommen mit Hass und Tod und haben in einem Tag vernichtet, was ich während eines Lebens aufgebaut habe. Einst hatte ich ein Heim, ein bescheidenes Häuschen, eine Küche, aber ich lebte zufrieden. Ich hatte gute Freunde, Kameraden, wir haben gesungen und musiziert. Und dann sind sie über uns gekommen wie die Pest und haben uns hinausgeworfen wie Vögel aus dem Nest. Und ich weiß nicht weshalb, um welcher Sünde willen. Einst hatte ich ein Heim, jetzt habe ich keines mehr. Ein Spiel war unser Untergang für sie. Jetzt suche ich nach einer Bleibe für mich und meine Familie und ich weiß nicht wo und für wie lang. Mordechai Gebirtig, der Schreiner aus Krakau. Nach der Vertreibung aller Juden aus Krakau 1941.
Gehört hab ich ein Heim, ein Stückel Räum. Ein bisschen Wirtschaft wie bei Jommeleid, zu gebunden Wurzeln zu Bäum, hab ich mich mit mein bisserl Orim kalt. Gekommen seinem sei mit Hass und Teut, mein Orim bissel heim, was ich vermag, was ich mit mir hab jurenlang gebeut, vernichtet haben sei das in ein Tag. Gehört hab ich ein Heim, a Stiebel und a Kirch und still gelebt a säusech jurenlang. Gehört viel gute Freund, chavrimmer um sich, a Stiebel voll mit Lieder und Gesang. Gekommen seinen Seiwi, kommen wollt der Pest, a Reus gejagt von Stadt mit Weib und Kind. Geblieben on a Heim wie Fein. Nest. Nicht wissend ich verwus, verwelche sind. Gehört hab ich ein Heim, jetzt hab ich keins nicht mehr. A Spiel gewinnt versehe mein Untergang. Ich such jetzt ein neues Heim, nur schwer, schwer. Und ich weiß nicht wo, und ich weiß nicht auf wie lang.
Unter die Churves von Peulen, unter Polens Ruinen, ein Kopf mit blondem Haar. Der Kopf und die Trümmer, beide sind sie wahr. Über die Ruinen Polens fällt und fällt der Schnee. Der blonde Kopf meines Mädchens tut mir entsetzlich weh. Über die Ruinen Polens fliegt ein großer Vogel, ein Trauervogel. Der große Trauervogel, mein zerschlagen Gemüt, er trägt auf seinen Flügeln genau dieses Trauerlied. Itzig Manger, 1940-41.
Unter die Churves von Peulen, a Kopf mit blonde Yeah. schiebe Vögel, mein erschlagen Gemüt, ertragt auf seine Fliegen, das dosige Treue.
Harpstige Schauen, Wanderer in dunklen Wind, von vernachtigen Dämmer fallen kiel die letzte Blätter. Mit schwarze Fliegel zeichnen wilde Vögel auf dem grauen Himmel stumme Hieroglyphen. Bald beugt sich Gott Stern über die schweigendige Wassern Nacht. Auf alle Wegen flattert die Zerfäultkeit gel zerfliegelt, nackte Bäumer siftzen in Wind.
Herbstliche Stunden. Wanderer im dunklen Wind. Aus der Abenddämmerung fallen kühl die letzten Blätter. Mit schwarzen Flügeln zeichnen wilde Vögel auf den grauen Himmel stumme Hieroglyphen. Bald beugt sich Gottes Stirn über die schweigenden Wasser, Nacht. Auf allen Wegen flattert die Fäulnis, gelb zerflügelt. Nackte Bäume seufzen im Wind.
Dem Einsamen befallt ein Jammer. In herbstige Wassern sucht er um Sist die versteinerte Augen von einem teuten Freund. In räuchigen Schenk, angefüllt mit räuschigen Akkorden beugt sich sein Morschreure übern kielen Wein und seine reute Lippen glien auf wie eine offene Wund.
Den Einsamen befällt ein Jammer. In herbstlichen Wassern sucht er vergebens die versteinten Augen des toten Freundes. In rauchiger Schenke, der von Akkorden erfüllten, beugt sich seine Schwermut über den kühlen Wein und seine roten Lippen erglühen wie eine offene Wunde.
Auf einem nackten Berg begrobst du die Sonne. Bei Nacht zieht der Fischer ein Reus von dein Chollem, er der trunkene Levone. in dunkle Fenster weint noch die Stillkeit von dein vernachtig Gebet. Nur du werkst in Schloff a schwarzen Malach oder wanderst zwischen fallendige Blätter und räuchernde Schlangen. Der Herbst hat seine gele Spinnen eingenästigt in unser Schloff.
Auf einem nackten Berg begräbst du die Sonne. Nachts zieht ein Fischer aus deinem Traum einen ertrunkenen Mond. In dunklen Fenstern wohnt noch die Stille deines Abendgebets. Doch du wirkst im Schlaf einen schwarzen Engel oder wanderst zwischen fallenden Blättern und rauchenden Schlangen. Der Herbst hat seine gelben Spinnen eingenistet in unseren Schlaf.
Die bläu verwelkte Blum trocken stille Vögel weg in Chollem von a Kind. Und a reine Träer zint wieder an die verloschene Zeiten. Wanderer, auf'n kalten, lewonigen Stein kuscht dich der feichter, blätterdiger Zerfall, die greue Mutter von unserer Einsamkeit.
Die blau verwelkte Blume tragen stille Vögel fort in den Traum eines Kindes. Und eine reine Träne zündet wieder die verloschenen Zeiten an. Wanderer, auf kaltem Mondgestein küsst dich der feuchte, blättrige Zerfall, die graue Mutter unserer Einsamkeit. Der Mensch. Ich bin die Einsamkeit der Städte, die Liebe. Ich bin Wein und Brot, bin ungesprochene Gebete vom Leben und vom Tod, bin der gefrorene Glanz der Sterne, nackt in ihrem Wandern, und mein Gelächter kann man hören im Weinen des Andern. Ich bin verlorene Schlachten und Siege, die Nacht um unsere Erd, die Schöpfungslegenden, die Lieder, Blutstropfen auf dem Schwert. Ich bin der Beginn inmitten all der Vergänglichkeit, die Welt, ich füll sie mit Minuten im Unendlichen, bin die Zeit. Ich bin der Turm, der Bogen, der Kreis, das Licht, die Brücke zwischen unseren Augen, bin Delinquent und Gericht. Der Adler mit den Feuerflügeln, eine Fackel schon erstickt, bin meines Urvaters Spiegel, der auf all die Geschlechter blickt. Ich bin die Wälder auf dem Mond, der Blick von mir zu dir. Ich bin die dunkle Gefahr vor jeder beleuchteten Tür, bin die Sonne auf meiner Stirn und meiner Schritte Schatten. Im ewigen Stirb und Werde bin ich Gottes Atem.
Der Mensch. Ich bin die Einsamkeit von Stern, die Liebe, der Wein und Bräut, das nicht der sorgte Gebet von Leben und von Teut. Der gefrorener Glanz von Stern nacket in seier Wandern, mein Gelächter kämen Heeren in Gewein von anandern. Ich bin die verleuerne Schlachten und Siegen, die Nacht herum der Erd, die bereiches Legendes der Nigen, der Tropen Blut auf der Schwert. Ich bin der Beginn inmitten von alls, was vergeht, fiel on die Welt mit Minuten in Unendlichen, ich bin die Zeit. Ich bin der Turm und der Beugen, der Kreis, das Licht, die Brick zwischen unsere Augen, der Vermischbitter und das Gericht. Der Adler mit die Feierfliegel, ein neues geloschener Fackel, von mein Urvater der Spiegel, aus der teuerstiger Schwell. Ich bin die Wälder auf der Levone, der Blick von mir zu dir. Und die dunkle Sakone für jeder beleuchtener Tier. Ich bin die Sonne auf mein Stern, der Schatten von mein Trott. Und in ewigen Vergehen und Wehren der Atem von Gott. Still gehst du jede Nacht, still gehst du jede Nacht neben mir vorbei, in deine Einsamkeit ruht mein ewiger Weh, und ein tiefer treuer Blick, du kieler Nachtigall, fallt wie monotoner Regen durch den bläuen All. Es ist die Weitkeit von Himmel, was hat uns einsam gemacht. Das starbendiger Kusch, wenn er blieht in der Nacht. Der ewig stiller Treuer von dem fallendigen Blatt. Der dunkler Vogelflieh über ein verchollemter Stadt.
Still gehst du jede Nacht, da gehst du jede Nacht stumm an mir vorbei, in deiner Einsamkeit ruht mein stiller Schrei. Dein tiefer Trauerblick, du kühle Nachtigall, fällt wie steter Regen durch das blaue All. Es ist die Weite des Himmels, die uns einsam macht, der sterbende Kuss blühend in der Nacht, die ewig stille Trauer im fallenden Blatt, der dunkle Vogelflug über der verträumten Stadt.
Die schlaffende Freuenlippen in seltenem Duft, die weiße Melancholie in der Winterluft. Es ist der stumme Wanderer und das stille Kind. Es ist ein kischftige Fiedel, was weint in Wind. Es ist ich, es ist du, es ist wie Tag und Nacht. Es ist das Vergessen sich, wo die Kindheit wacht. Still gehst du jede Nacht neben mir vorbei, in dein Einsamkeit ruht mein ewiger Weh.
Die schlafenden Frauenlippen in seltenem Duft, die weiße Melancholie in der Winterluft. Es ist der stumme Wanderer und das stille Kind. Es ist eine Zauberfiedel, weinend im Wind. Es ist ich, es ist du, ist wie Tag und Nacht. Es ist das sich vergessen, wo die Kindheit wacht. Da gehst du jede Nacht stumm an mir vorbei, in deiner Einsamkeit ruht mein stiller Schrei. Urschweiz. Von einer Wanderung im Maderaner Tal mit dem Freunde und Dichter Karl Selig. Ihr wilden Berge in versteinerter Trauer, die weißen Gletscher atmen wie frostige Monde. Des Adlers dunkler Flug zaubert über der grünen Unruhe des Tals. Schweigen. Deine weißen Schritte dämmern kalt in mein Herz, in meinen Augen wiegen sich die kühlen Wälder, getragen von den Bergen in Händen von Granit. Stumme Götter, euer Zorn stürmt aus zerrissenen, steinernen Brüsten von Ewigkeit zu Ewigkeit, blinder Wasserfall.
Urschweiz. Von einer Wanderung in Maderaner Tal mit dem Freund und Dichter Karl Selig. Ihr wilde Berg in versteinerten Treuer, die weiße Gletscher atmen wie frostige Levones. Dem Adlers dunkler Flieh kischeft übern grünem Umruh von Tal. Schweigen, deine weiße Tritt dämmern kalt in mein Herz. In meine Augen wiegen sich die kiele Wälder, wo's die Berg trocken in Händ von Granit. Stumme Götter, euer Zorn stürmt euch zerrissene steinerdige Brusten von Ewigkeit zu Ewigkeit, blinder Wasserfall.
Dunkle Geister schweben zwischen felsigen Winden, Schrei des Sonnenuntergangs auf nackten Bergspitzen. Im Spiegel des eigenen Bluts hat ein verwundeter Vogel den Tod erkannt. Heißes Leid, ihr steinernen Titanen, eure stummen Seelen erstarren zwischen Donner und Blitz. Aufgetürmt in Schweigen, geschlagen von harter Schwermut, steht ihr, finster verschlossene Golems, zwischen Mensch und Gott. Feuer ist mein wilder Schrecken. Die schneegigen Bergspitzen durchschneiden mein Herz und leuchten in mir kalt bis in meinen Tod.
Dunkle Geister schweben zwischen felsige Wend. Geschrei von der Skie auf nackte Bergspitzen. In Spiegel von eigenem Blut hat ein verwunderter Vogel dem Teut erkennt. Heißer Zar, ihr steinerdige Titanen, eure stummen Schommes glivern zwischen Donner und Blitz. Aufgeturmt in Schweigen, geschlagen von schwerem Scheure steht ihr, finster verschlossene Golems zwischen Mensch und Gott. Feier ist mein wilder Schreck, die schneeige Bergspitzen schneiden durch mein Herz und leuchten in mir kalt bis in mein Teut.
Jüdisches Sonett 1. Siehst du mein Leiden nicht und all die Schrecken? Bin ich, dein Sinn, am Ende nur ein Nichts? Mein Aug kann deine Form im Licht entdecken, bleibt starr in deiner Stunde des Gerichts. Du wiegst mich wie den Adler im Feuersturm und schleuderst mich wie Tropfen, die verfliegen. In tausend Sprachen, wie am Babelturm, hast du mir deinen Anbeginn verschwiegen. Ich weiß, aus Fleisch und Blut bin ich gemacht. In deinen Taten ist mein Geist gefangen, und auf der dunklen Waage Tag und Nacht bin ich der Atem nur vom nackten Verlangen. Vielleicht auch eine Kraft, die noch nicht aufgegangen, wie du, zu letzter und bestimmender Macht?
Jiddischer Sonett 1. Du vernimmst nicht meine ewige Jesurim. Bin ich öfter nicht dein letzter Weg, dein Sinn? Das Aug meins, was in hellen Licht entblickt, dein Furm, bleibt alles vergliedert in dein harten Jomadin. Du wiegst mich adlerdick auf flammendicken Sturm und schleiderst mich a Tropen zum Zerrin. Mit tausenderle Scheunis wie beim Bovelturm vertunkelst du in mir dein eigenem Vagin. Ich weiß, von Fleisch und Blut bin ich gemacht. Mein Geist ist nur in deine Tugenden gefangen. Und finster auf der Wog von Tag und Nacht bin ich der Atem nur von nackete Verlangen. Und öfter gar eine Kraft, was ist noch nicht ergangen, wie du zu letzter und bestimmendiger Macht? Verschwiegen, Sonett 13. Verschwiegene Sonnen, kalte Hieroglyphenzeichen, in euch hab ich ein abgestorben Volk erkennt. Gestürmt hat es mit der heißen Stirn die Heichen, lesoft zerrunnen wie die Schottens auf die Wend. Mir alle kennen sich zu seier Geurl gleichen. In seier Zar euch unser Herz hat sich da brennt. Und seier teures Cholem hört nicht auf zu schleichen, in uns mit Aschkajoren in verbrennte Händ. Jahrtausender bezwingt hat ihr mit eier Schweigen, und wenn in Käfer muss sich unser Bänkschaft legen, bleibt ihr der Sott von eier ewig nahem Gang.